Das macht mich nervös. Und außerdem ist das, was ich sage, vielleicht gar nicht für dich bestimmt. Gar nicht für die Allgemeinheit. Vielleicht ist es nur für mich bestimmt. Außerdem ist das, was ich sage, ja, vielleicht auch nur mein Problem? Kann ja sein. Wenn dem so ist, lehn dich zurück und danke Gott, dass es nicht so ist. Wenn es so ist, dann haben wir eine Gemeinsamkeit, die wir miteinander bedenken können. Geht es denn auch einfach? Ist so eine Frage, die ich mir öfter stelle. Und gerade in Bezug auf den Glauben hat man das Gefühl, es ist alles unheimlich kompliziert. Man kommt gar nicht so richtig dahinter. Was ist eigentlich Sache? Wie kann ich dann, wenn ich selber nicht kapiere, einem Nicht-Christen nochmal deutlich machen, deshalb glaube ich an Jesus Christus? Geht's auch einfach? Kommt's euch manchmal, ja, ich sag ja, es ist wahrscheinlich mein Problem. Aber gibt es auch Bibelstellen, wo er sagt, oh, das ist aber gar nicht leicht zu verstehen? Und wie ich da drauf komme, wir steuern ja ein Stück weit auch auf den 8. April zu. Tag der Begegnung. Und bei uns zu Hause ist das jetzt in letzter Zeit mehr das Thema gewesen. Das lag vielleicht an unserer Krankheit. Da denkt man über Sachen nach, über die man sonst nicht nachdenkt. Und da habe ich mir überlegt, na Mensch, wenn Leute kommen, die nicht in diesem Sprachgebilde, was wir so als Christen haben, zu Hause sind. Für die ist es, wenn ich davon rede, wie Chinesisch. Und ich verstehe Chinesisch. Weil Shanghai heißt beispielsweise die Stadt am Meer. Ganz einfach. Und dann kommt Jesus und betet und sagt, Herr, ich danke dir, dass du den Weisen und Verständigen den Blick verstellt hast und den Unverständigen dein Geheimnis eröffnet hast. Bin ich jetzt vielleicht einer, der sich als Weise hält, weil ich ihn nicht verstehe? Aus diesem Gebet heraus steht plötzlich einer auf. Ich würde jetzt erschrecken, wenn einer von euch aufstehen würde. Steht plötzlich einer auf und sagt, Jesus, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Na, da ist doch die erste Frage schon, oh, wenn mir jemand die Frage stellt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen, dann würde ich erstmal überlegen, jetzt muss ich ihm doch erklären, was das ewige Leben ist. Vielleicht weiß er das gar nicht. Und genau dieser Gesetzeslehrer, der diese Frage stellt, den beschäftigt das. Was ist eigentlich nach meinem Leben? Was ist eigentlich das sogenannte Jenseits? Gibt es da ein Weiterleben? Das ewige Leben, davon spricht die Bibel immer, da können wir davon lesen in den Briefen der Apostel, das taucht immer wieder auf. Ewiges Leben. Gut. Ich gucke in ein Wörterbuch und was finde ich? Ganz einfache Erklärung. Das höchste Gesegnetsein eines Menschen durch die Gabe des Heiligen Geistes, welches Christus durch sein Sterben mir ermöglicht. Das ist ewiges Leben. Das höchste gesegnet sein. Naja, ich weiß nicht so richtig. Also vielleicht müssen wir das dann doch übersetzen. Aber ich kann ja auf den umgekehrten Weg gehen. Ich kann ihm vielleicht auch sagen, was das ewige Leben nicht ist. Das ist einfach. Karl Marx hat beispielsweise gesagt, Religion ist Opium des Volkes. Warum? weil sie immer jenseits orientiert sind, weil sie immer weggucken von der Welt, die sie nicht mehr aushalten. Also ist das ewige Leben eben, muss was anderes sein. Es muss mehr sein. Es ist nicht nur eine Illusion der Schwachen, es ist nicht nur eine Utopie, und Utopie heißt übersetzt nicht Ort, irgendetwas, was irgendwann kommt. Das ist es nicht. Aber jetzt habe ich es immer noch nicht erklärt. Ne? Wer mal nachschauen will in Lukas 10, da ist nämlich das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und das beginnt genauso, wo dieser Gesetzgelehrte Jesus diese Frage stellt. Gut, positiv ist, er macht sich Gedanken über sein Leben. Er macht sich Gedanken, aus welchen Beweggründen auch, was kommt danach. Aber er stellt eben die Frage, was muss ich tun? Es hat immer wieder Menschen gegeben, von denen in der Bibel berichtet wird, die nach dem Leben und nach dem ewigen Leben fragen. Und wahrscheinlich hat er die Frage falsch gestellt, weil der Kerkermeister in Philippi hat anders gefragt. Der hat gefragt, was muss ich tun, um errettet zu werden? Das ist genau die gleiche Frage. Aber was zeichnet die eine Frage aus und was die andere? Der Kerkermeister hat anscheinend auf einmal an einer Schnittstelle seines Lebens gemerkt, ich bin da eigentlich total verloren. Ich bin verloren. Wer so fragt, der scheint es zu wissen und er weiß, er kann nur noch unter die Gnade Gottes flüchten. Und der Gesetzeslehrer, na gut, der hat natürlich auch einen Hintergedanken gehabt. Mal sehen, ob ich Jesus so mal eins auswischen kann. Der weiß ja immer alles. Aber jetzt stelle ich die Frage, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und jetzt lerne ich von Jesus eins. Warum versuche ich, wenn ich im Gespräch mit Menschen bin, immer nach irgendwelchen Antworten zu suchen, vielleicht auch um meinen Glauben zu rechtfertigen? Warum mache ich das eigentlich? Was hat Jesus gemacht in der Situation? Jesus hat mit liebender Geduld oder ist mit liebender Geduld diesem selbstgerechten Menschen begegnet. Er stellt sich auf die gleiche Stufe und das tut er ja meistens. Und dann gibt er keine Antwort, sondern er stellt eine Frage. Er stellt eine Frage. Jemand, der zurückfragt, der zeigt Interesse. Also wenn ich irgendwas daherplappere und es fragt mich jemand und fragt nach, dann fühle ich, aha, der ist interessiert. Nee? Und noch eins ist mir aufgefallen. Die Frage, die Jesus stellt, Jesus traut diesem Gesetzgelehrten zu, dass er diese Frage, die er jetzt stellt, auch beantworten kann. Er leitet ihn auch ein Stück weit in die Richtung. Zitier doch mal, was steht im Gesetz? Was steht im Gesetz, was du tun musst, um das ewige Leben zu bekommen? So, jetzt bist du wieder dran. Was steht im Gesetz, um das ewige Leben zu bekommen? Wer zurückfragt, zeigt tatsächlich Interesse. Aber Jesus zeigt positives Interesse, weil er auch, ja, er kann weiter blicken als ich, weil er auch weiß, hier habe ich einen Gesetzlehrer, der hat sein Leben lang in den Schriften geforscht, also muss er doch auch eine Fähigkeit besitzen und ein Wissen, um diese Frage zu beantworten. Hochinteressant. Also zurückfragen. Warum beschäftigt dich, der du mich jetzt hier fragst nach dem ewigen Leben, warum beschäftigt dich diese Frage? Wäre das eine Möglichkeit, im Gespräch jemanden zu begegnen und zu sagen, Sag mir doch mal, was ist dein Beweggrund? Warum stellst du diese Frage? Was veranlasst dich dazu? Und ich denke, dann gibt es Gesprächsstoff genug. Dann kann man sich in der Ecke zurückziehen und sagen, komm, dann lass uns mal drüber reden. Wenn dich das interessiert, möglicherweise. Treffliche Antwort, sagt Jesus zu diesem Gesetzeslehrer, weil er aus zwei unterschiedlichen Büchern Mose eine Kombination dessen hinkriegt, die die Summe des ganzen Gesetzes ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Cool. Mit deiner ganzen Seele. Aha. Mit all deiner ganzen Kraft. Ja. Und mit deinem ganzen Verstand. Das können wir im 5. Buch Mose lesen. Und dann fügt er noch dazu, und deinen Nächsten wie dich selbst. Das können wir im 3. Buch Mose finden. Ist das nicht eine tolle Sache, wenn jemand wortwörtlich aus unterschiedlichen Büchern der Bibel zitieren kann? Toll. Und das honoriert Jesus, sagt, du hast recht geantwortet. Tu dies und du wirst leben. So einfach. Geht's nicht auch einfach? Und es ist tatsächlich so, er hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Das Wichtigste ist lieben. Lieben ist hier schon ein Stück und geliebt sein, ein Stück ewiges Leben, so die erste Rate, wenn man so will. Wie äußert sich das in meinem Leben? Weiß ich mich geliebt von diesem Jesus? Weiß ich mich geliebt? Kann ich in Gedanken Situationen mir vorstellen, wo er in mein Leben eingegriffen hat? Und das wird wahrscheinlich mich dann auch befähigen zu lieben. Du hast völlig recht. Alles, was du gesagt hast, das tun, so wirst du leben. Und er unterstreicht, tu dies beständig. In Römer 13, Vers 8, da wird es von Paulus nochmal unterstrichen, dass es bis heute Gültigkeit hat. Seid niemandem etwas schuldig, als nur die Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Nun bleibt bestehen, dass, wenn wir an den Sohn Gottes glauben, das ewige Leben haben. Das steht in Johannes 3, Vers 16. Und da ist genau das, wir gucken doch gar nicht in ein Jenseits, wenn wir von ewigem Leben reden. Zumindest nicht nur. Sondern wir gucken, was hat Gott in meinem Leben heute und hier und jetzt getan? Da beginnt ewiges Leben und da beginnt das, was Jesus letztendlich für mich getan hat. So, geht doch ganz einfach. Nun bin ich natürlich nicht so ein hochtheologisch Begabter wie dieser Gesetzesgelehrte. Weil der gibt sich mit der einfachen Antwort, die Jesus gegeben hat. Liebe, tu dies beständig, gibt es sich nicht zufrieden. Moment, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, da haben wir doch gleich wieder ein theologisches Problem, Jesus. Wer ist denn eigentlich mein Nächster? Da haben wir doch ein Problem. Und das kann er mir wahrscheinlich so einfach gar nicht sagen. Ist meine Nächster die Oma, die gerade über die Straße will und der ich rüberhelfe, damit sie mir auf der anderen Seite sagt, ich wollte gar nicht rüber. Doch. Ne? Ist mein Nächster der Schüler, den ich unterrichte? Ist mein Nächster meine Frau, mit der ich mal wieder reden muss und was klären muss? Ist mein Nächster der Kranke, den ich schon lange hätte besuchen sollen? Das kann man doch gar nicht so leicht sagen. Wer ist es denn nun? Ist doch ein richtig tiefgehendes theologisches Problem. Und weil das so ein tiefgehendes Problem ist, sagt Jesus wieder einfach. Er erzählt ihm ein Histörchen, ein Geschichtchen. Und diese Geschichte, die kennt ihr, die brauche ich fast gar nicht erzählen. Es geht nämlich um den barmherzigen Samariter. Da ist einer, der war im Gottesdienst und ist von Jerusalem nach Jericho unterwegs. Und was passiert? Er wird überfallen, wird ausgeraubt und wird im Dreck liegen gelassen. Jesus erzählt weiter. Dann kommt ein Priester, der ist auf dem gleichen Weg, von Jerusalem nach Jericho. Hat ja seinen Dienst vielleicht, seinen wöchentlichen Dienst beendet, geht, sieht den, sieht vielleicht auch, dass es ein Glaubensbruder ist, an Kleidung, weiß es nicht, könnte das sein. Oh ne, ich gehe jetzt nach Hause, ich habe genug getan, macht einen großen Bogen. Dann kommt einer, der als Messdiener, wird man heute vielleicht sagen, dem Gottesdienst hilft, der also wirklich eine verantwortungsvolle Aufgabe hat, die Gerätschaften in Ordnung zu halten und im richtigen Moment zu klingeln oder sonst irgendwie. Keine Ahnung, kann ja sein. Auch der kommt, sieht, macht einen großen Bogen. Also erst ein Priester, dann ein sogenannter Levit. Und beiden wird letztendlich gesagt, Religion macht noch keinen Menschen, der Barmherzigkeit üben kann. Die waren religiös, die zwei. Der Priester und der Levit. Anscheinend braucht es mehr. Und dann geht es weiter. Dann erzählt Jesus, jetzt muss ich schnell springen. Achso, ich muss mal weiter umdrehen. Aber ein gewisser Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin. Und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf, nahm auch von seiner Kleidung entsprechend, setzt ihn auf sein Tier, bringt ihn in eine Herberge, sorgt für ihn, zahlt sogar noch und sagt, oh, wenn du mehr brauchst, den Rest kriegst du, wenn ich wiederkomme. Das ist das kleine, einfache Geschichtchen, kinderleicht zu verstehen. Und die Frage, die Jesus dann stellt, ist auch kinderleicht zu beantworten. Wer von diesen dreien, der Priester, der Levit, der Samariter, wer von diesen dreien war der Nächste gewesen von dem, der unter die Räuber gefallen war? Ja, Jesus ist so ganz einfach. Der, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Jesus sagt zu dem Gesetzgelehrten, geh hin und tu du ebenso. Aber ist euch was aufgefallen? Während es dem Gesetzgelehrten drum ging, wer ist mein Nächster, dreht Jesus das Ganze um. Wem bin ich der Nächste? Also nicht die Frage nach dem Gegenüber, sondern die Frage, wem bin ich der Nächste? Wen schickt mir Jesus über den Weg, für den ich etwas tun kann? Durch Liebe und Mitleid bewegt, tut der Samariter unheimlich viel. Und dem Gesetzgelehrten werden seine eigenen Worte mehr oder weniger zum Gericht. Dem werden seine eigenen Fragen zu einem großen Problem. Wisst ihr, wir nehmen als Christen eine sehr hohe Stelle ein, geistliche Stellung, aber nicht, weil wir so fromm daherreden können, sondern weil wir Geliebte von Jesus Christus sind. Weil wir sein Nahe kommen, und das heißt Gnade, selber erfahren haben. Und ich denke, wenn wir in diesem Bewusstsein Menschen gegenübertreten und dieses Gleichnis, ich habe jetzt 14 Tage darüber nachgedacht, ich bin immer noch nicht fertig. Ich kann euch nur empfehlen, nehmt euch mal so ein Gleichnis vor, und die Kinder werden es jetzt erleben. Soweit ich weiß, kommen die Gleichnisse dran. Es sind nicht nur sittliche Herausforderungen, die uns da gestellt werden in den Gleichnissen, sondern dieses Gleichnis, ich bin davon überzeugt, auch wenn einige sagen, das ist eine Deutungsüberhöhung, dieses Gleichnis ist für mich das Bild von Jesus. Er ist auf die Welt gekommen. Er ist zu uns Menschen gekommen. Er ist innerlich bewegt, wenn jemand mit dem Leben nicht zurechtkommt oder wenn einer ständig Mist baut. Er ist innerlich bewegt. Und er sorgt für uns. Er hat unsere Wunden versorgt. Und wenn man dann noch diese zwei Denare, die der Samariter in dem Gleichnis weitergegeben hat, nimmt, ist das nicht ein Hinweis? So zwei Denare, das reicht ja nicht lang. Wenn man heute so ein Krankenhausbudget nimmt für einen Kranken, reicht für eine Woche. Das heißt doch, er kommt. Er kommt bald wieder. Weil irgendwann muss er ja auch das Ganze einlösen, dieser Samariter. Wenn wir das nehmen, dann kann ich nur staunen. Und dann komme ich, deswegen hat Sven auch Epheser 2 vorgelesen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Epheser 2, Vers 4 und 5. Gott aber. Und jetzt müsste eigentlich in jedem Herzen ein Freudenschrei losgehen. Gott hat es geschafft. Gott hat es geschafft. Ihm sei Dank. Für mich ist tatsächlich dieses Gleichnis auch ein Stück weit im Blick auf den Tag der Begegnung persönlich von großer Bedeutung geworden. Wie kann ich das Einfache, das Schwierige einfach sagen? Wie kann ich übersetzen, dass jemand, der nicht in meinem Sprachgebrauch zu Hause ist, es verstehen kann? Damit jemand, der hierher kommt, der mir als Nächster oder dem ich als Nächster gegenüberstehe, wie kann ich dem Zeugnis ablegen? Und ich denke, das ist es, was letzten Endes Jesus in diesem Gleichnis macht. Er bezeugt seinen Weg, den Gott mit ihm und er auch mit uns geht. Wir können nur Zeuge sein. Was wäre anders geworden, wenn Gott nicht in mein Leben eingegriffen hätte? Das ist eine Frage, die ich mir jeden Tag stelle. Was wäre eigentlich anders geworden? Wie anders ist es, dieses neue Leben? Das ist die Übung, die ich für mich persönlich lösen muss. Ob ich sie lösen kann?